Kilometerfresser.
Kilometerfresser.
Einen wunderschönen Buongiorno, meine Lieben. Ich schaue hier einmal in die Kamera und hier einmal in die Kamera, denn der Jonas ist da. Hallo. Hallo, mein Lieber. Wie geht's dir?
Hey, sag mal. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Du sitzt im Auto, ich bin hier im Hotel und wir haben uns um, lass es 4 Stunden sein, verpasst.
Ich hätte auf dich gewartet. Ich war heute in der Nähe von Frankfurt, wo, egal, Kiedrich,
Wald,
Kiedrich nennt
Wald,
sich das.
Wald, Waldweit heißt das Hotel.
Genau, Hotel Waldweit in Kiedrich. Genau. Und ich war in der Vormittagsgruppe und der Jonas sollte heute nachmittags anreisen, aber es hat einfach nicht geklappt. Du standest im Stau und so weiter, warum auch immer. Genau. Dann rief der Jonas und hat gesagt, Tarik, ich bin erst so gegen 18 Uhr da und ich war eigentlich schon um 13 Uhr fertig.
Und ich hatte ja so gesagt, hey, wenn ich um 4 oder so da bin, dann wartest du noch die Zeit. Aber es hat sich einfach nicht gelohnt. Und ganz ehrlich, in Frankfurt rum war schon
wieder
so
viel Verkehr. Genau, ich hätte ja sonst bis 4 gewartet.
Und deswegen war das besser, dass du Time fahren kannst. Und jetzt telefonieren wir halt so. Jetzt könnt ihr uns halt heute mal nicht nebeneinander sehen. Aber es ist ja auch ein Pilotprojekt mal wieder, die das erste Mal zu versuchen. Winken jetzt Leute von draußen oder was? Weil du jetzt so gelacht hast.
Ich winke in die Kamera, weil wir gleichzeitig ja auch einen Video-Podcast aufnehmen. Und eigentlich sollte ich nicht dich angucken, sondern in die Kamera gucken, meine Lieben.
Ich wollte sagen, das nächste Mal musst du dran arbeiten. Ich blende mal, warte, ich kann ja hier, ich bin ja dann im Schnitt, das heißt, ich kann mir hier den Aufwand machen. Ich blende kurz ein, wie es bei mir aussieht hier im Hotelzimmer.
Jonas, ich zeig dich gerade. Ich zeig dich gerade.
Ja, ich habe deine Kamera hier stehen und drüber den Tarik groß im iPhone und der ist mit meinem Saugnapf am Fenster dran, mit dem ich sonst meine Moderation aufnehme. Ist ein witziges Setup. Ich bin gespannt, was die Leute sagen, ob es ihnen gefällt oder nicht. Ich glaube, wenn wir Videopodcasts aus der Ferne aufnehmen, wird es in Zukunft immer so hier aussehen. Aber es ist eigentlich eine ganz coole Option.
Okay, und das ist, ja, mein Gott, unsere Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen kennen das. Die verzeihen uns alles, lieber Jonas.
Ich habe außer eine Sache verzeihen sie uns nicht, denn wir haben die Tage einen Kommentar gekriegt. Ey, in den letzten 3 Folgen war der Song Kilometerfresser nicht mehr drin.
Genau, erzähl mal, wieso, weshalb, warum, weil wir mittlerweile...
Es hat einen ganz einfachen Grund. Wir nehmen ja Videopodcasts auf und wir haben gesagt, ey, ganz ehrlich, wir sitzen dann da und müssen uns ja irgendwie angucken und warten, bis diese Intro-Jingle durchlaufen. Deswegen haben wir uns bewusst entschieden, wir singen es einfach ein. Ich meine, mittlerweile jetzt nach, was ist heute die 49. Folge oder schon die 50? Ich bin mir gar nicht sicher. Wir haben so viele Folgen jetzt schon gemacht, da werden wir es wohl hinbekommen, dass wir das jetzt am Anfang mit unseren beiden Engelsstimmen hier reinsingen.
Engelsstimme. Haben wir schon Weihnachten?
Aber Tarik, du hast gar nicht gesagt, warum wir hier in der Nähe von Frankfurt sind. Du hast nur gesagt, dass heute die Veranstaltung ist, dass du heute dran warst und ich morgen. Und du hast gar nicht gesagt, für was für ein Auto.
Heute ist Dienstag, der 15. Juli gewesen. Ihr hört das ja am Donnerstag. Und am Dienstag kam mir ein Video online und ich denke mal am Mittwoch das von Jonas. Ja. Auf jeden Fall haben wir beide den neuen Hyundai Ioniq 9 getestet. Leider hat es nicht so geklappt, dass wir beide gleichzeitig dort hin konnten, aufgrund von Autovergabe und Termine und Unverfügbarkeit und so weiter. Shit happens, aber kann man nicht ändern.
Ja, da kann man ja auch transparent sagen. Ne? Letzte Woche saßen wir noch zusammen beim Mazda, oder beziehungsweise am Abend davor bei dir, um dann danach beim Mazda zu sein. Da hat es geklappt, dass wir beide quasi den ersten Timeslot hatten. Genau. Gerade bei Terminen ohne Embargo ist das halt immer interessant. Wir haben ja doch im Podcast gesagt, ja, dann müssen wir direkt am Nachmittag schneiden. Wir haben es beide gemacht und waren dann tatsächlich simultan, danke dir da fürs Warten auf mich, mit dem Video online und waren quasi die ersten in Deutschland, die den Mazda 6e gezeigt haben. Jetzt ist es so, dass wieder kein Embargo ist. Ich konnte aber heute noch nicht. Das heißt, ich hätte nicht gestern anreisen können. Habe deswegen bewusst gesagt, es ist mir dann egal. Ich mache es halt einen Tag später und komme heute her und filme am Mittwoch, weil wir gestern 1, 2 private Termine hatten. Wenn ich sage, dann passt es für mich einfach besser, wenn ich den Mittwoch fahre und filme. Und das hat, glaube ich, ganz gut so gepasst.
Aber jetzt in dem Moment, wo wir das jetzt aufnehmen, bin ich ihn ja schon gefahren und mein Video ist schon online. Du noch nicht, du bist ja morgen dran.
Ich wollte dir noch erzählen, weil wir haben ja vorhin telefoniert. Sorry, dass ich hier reingrätsch. Ich habe vorhin am Parkplatz geparkt, weil ich bin hier mit dem Auto angereist, habe dann mein Auto zum Laden gestellt und habe schon die ganze Flotte an Autos gesehen. Und du hast ja im Video den Weißen gehabt. Und Tarik, ey, wieso? Ich komme optisch nicht auf dieses Auto klar.
Moment, stopp. Stopp, ich muss.
Stop recording.
Nein, sag du das nicht. Es geht. Genau. Oh Gott, nein. Die Kamera muss weiterlaufen. Also, es gab 7 Autos da heute zum Fahren, ja. Einmal Allrad Performance, zweimal Allrad Performance, zweimal Allrad und zweimal RWD. Und ich wollte unbedingt das RWD-Modell testen. Also nur mit Heckantrieb, 218 PS, aber gleich großer Akku. Das heißt Long Range mit der größten WLTP-Reichweite von 620 Kilometern. Und ich wollte unbedingt wissen, hey, was kann die Kiste, was ist, wie sieht der Verbrauch aus? Und deswegen hatten die nur einen in Weiß und okay. Ich glaube einen in Schwarz da. Und Schwarz ist nicht so meins.
Aber ich würde dir sagen, in Schwarz sieht er viel besser aus. Und ich finde auch, dieses Dunkelgrün gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, dass ich da morgen einen bekomme, weil ich will unbedingt den Allrad, um den direkten Vergleich auch zu unserem herstellen zu können.
Genau.
Aber in Weiß, da ist ja so viel zerstückelt. Dann hat er da nochmal ein Element irgendwie überm Radlauf, dann ist da nochmal was. Und ich verstehe es nicht. Wie kann man so viel an diesem Auto machen? Dann dazu dieses große, trotzdem runde irgendwie, ich tue mich da echt schwer.
Also weiß nicht unbedingt seine Farbe, das gebe ich zu, aber man muss aber zugeben, vor allen Dingen, wenn du vor dem Grünen stehst oder vor einem Grauen oder wie auch immer, sieht er viel anders und besser und eleganter aus, als wie man denkt von Fotos oder von den Videos her.
Ja, und da will, ich dir jetzt, so. Da will ich dir nicht zu nahe treten, wir hatten letztens erst die Diskussion. Autos sehen ja durch manche Perspektiven auch nochmal anders aus. Und wenn du, du hast ja wahrscheinlich auch wieder mit der GoPro gefilmt oder mit der Insta, wie auch immer. Die sind ja relativ weitwinklig von ihrer Aufnahme her.
Und das ich nehme das aber immer raus. Den Weitwinkel nehme ich aber immer,
aber so weit trotzdem, es geht, raus. Du kriegst die Formgebung drin, nicht rein. Genau. Und dann wirkt dieses Auto, ich habe das Video von dir vorhin angeschaut, es wirkt noch rundlicher. Und das ist halt so das Problem, wenn du quasi ein großes Auto hast und das wirkt wie so ein Ballon dann irgendwie, dann ist es halt echt schwierig.
Und, jetzt übertreib mal nicht. Jetzt übertreib mal
der,
nicht.
Wenn der Chris hier zuhört, der gibt mir morgen gar nicht erst ein Auto. Ich habe die Balkontür zugemacht. Keiner kann zuhören.
Ja, Christopher schickt den wieder nach Hause. Auf jeden Fall. Schade, Mann, dass wir uns da nicht treffen konnten. Aber ist egal.
Aber ich fand, Jonas? ich hab den direkten Vergleich hier gerade, weil wir haben gerade einen weißen EV9 zu Hause. Kann ich später noch drüber quatschen. Und der sieht
steht
in Weiß
aber auch nicht, ne?
So viel besser aus als der Ioniq 9. Steht dem trotzdem nicht. Okay. Es macht den aber größer, finde ich. Also, wenn du es jetzt gewohnt bist, die ganze Zeit den schwarzen EV9 zu sehen, dann finde ich, ist das der in Weiß doch nochmal größer wirkt, weil du mehr die Formen siehst, aber ist jetzt auch nicht meine Favorite-Farbe, aber zum Ioniq 9 finde ich ihn trotzdem gelungener. Ich weiß nicht.
Ich habe gerade hier, ich verspüre hier gerade Tankstellenromantik. Ich bin an der Tankstelle, habe mir einen Kaffee geholt, Leute, sorry, ja. Ich bin noch ein Duplo am Verdrücken, übrigens.
Bist du an der Aral, die ich letztens gesehen habe?
Nee, nicht die Aral, das ist gegenüber die Jet-Tankstelle.
Ah, okay. Ohne Lademöglichkeit, also hast du nicht dein Auto angesteckt?
Ja, leider nicht. Okay. Also hier Jet macht ja neuerdings auch Ladesäule, ne? Wie ihr wisst, aber hier noch nicht, obwohl die Platz hätten. Ne?
Oh, da müssen wir mal drüber passen, weil ich hatte letztens Kommentare, wo die Leute gesagt haben, aber bei Jet kannst du ja für 49 Cent, glaube ich, laden oder so, das ist ja voll attraktiv.
Ad hoc.
Und dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, ich habe noch nie in meinem Leben, und ich bin viel mit dem E-Auto unterwegs, eine Jet-Tankstelle irgendwo gesehen, die eine Ladesäule hat. Also klar, die können schon diesen Preis haben und das sieht ja auch schön aus.
Sehr selten.
Aber was bringt dir das, wenn du das dann deutschlandweit nicht nutzen kannst? Und dass die Leute es dann drunter schreiben, okay, aber ich finde es irgendwie schwierig.
Bei mir kam das einmal im Video vor, nämlich im Winter, als ich den Hyundai Insta auf Langstrecke gejagt hatte. Da habe ich tatsächlich bei Jet geladen, weil ich das unbedingt auch zeigen wollte im Video.
Gut, aber dann bist du wieder dabei, dass du gezielt irgendwas ansteuern musst, dass du das dann Hauptsache zeigen kannst.
Genau. Aber was ich aber dringend loswerden möchte, Jonas, mit dem nächsten Thema. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Mein letztes Video, vorletztes Video, Thema Kabelklau.
Ja.
Ich habe nämlich einen Freund besucht in Köln, der da in der Nähe wohnt und da gibt's einen Penny in der Nähe. Und dann meinte er, hey Tarek, kannst du noch dies und das mitbringen? Ich so, ja klar, ich schaue bei Penny vorbei und ich weiß, dass man da laden kann. Mhm. Habe ich gedacht, komm, mein Kia hatte sowieso nur knapp 10 oder 11%, wie auch immer. Kann ich den da laden? Ey, Pustekuchen. Vielleicht hast du das Video gesehen, vielleicht auch nicht.
Ich habe sogar kommentiert, Mensch.
Du kommentierst ja sowieso immer ohne zu gucken, so wie ich das immer mache.
Diesmal habe ich sogar angeguckt, weil es war nicht so lang, das Video.
Aber auf jeden Fall, ich bin dir aber nicht böse dafür.
Ja.
Und ja, alles abgeschnitten. Ich habe so einen Hals gehabt, da habe ich einfach mein Handy rausgezückt. und habe das mal so festgehalten, so meine Gedanken und mein Wut. Und ich habe mich echt kontrolliert. Das war echt sehr, sehr kontrolliert.
Nass war stolz auf dich, oder?
Das ist ja nicht mal so schlimm, okay? Also natürlich ist es was verdammt Schlimmes. Ich meine, ich habe ja auch all meine Gedanken dazu rausgehauen. Aber ich habe ein Reel gepostet auf TikTok und auf Instagram. Yeah. Auf Instagram mittlerweile 260.000 Aufrufe, ach, auf TikTok auch 200.000 Aufrufe und über 2.500 Kommentare auf TikTok.
Aber lass mich raten, und auf TikTok waren ganz viele nach dem Motto, ja, scheiß E-Autos, da sollen sie die Kabel abschneiden.
99,5% Jonas, ich habe in meinem Leben nicht so viel Dummheit, so viel Hass, Hass, so viel Rassismus und so viel Vorurteile in einem Haufen gesehen. Noch nie.
Aber,
und ich habe mir das erste Mal
mit... Aber wieso Rassismus? Weil ich habe das auch bei YouTube, du hast ja einen Kommentar
angepinnt. Ja, ganz einfach. So weil diejenigen, die das machen, die Kriminellen sind ja immer die Ausländer.
Ja, sowieso.
Kriminell ist immer Ausländer.
Klar,
ne? Wer sonst? Weil Deutsche sind nie kriminell oder blonde Jungs machen nie böse Sachen und so weiter. Ich meine, es gibt Statistiken, natürlich, in Köln und dies und das, Großstädte, ja, aber Rassismus fängt da an, wo Vorurteile aufhören. Deswegen, also das ist sehr, 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 sehr ein dünner Faden. Ja, und ich als türkischstämmiger junger Mann, nicht mehr mittlerweile alter Mann, der in Deutschland geboren, aufgewachsen ist, der dieses Land liebt, der zu diesem Land steht, ich komme seit meiner Kindheit mit Rassismus nicht klar. Ich komme einfach nicht klar. Rassisten gibt es überall auf der Welt, in jedem Land. Und ich hasse Rassisten über alles. Ich hasse sie. Ganz ehrlich. Hass ist, glaube ich, nicht so der richtige Wort, aber ist so. Nee, ich komme mit Rassismus einfach nicht klar. Weil niemand sucht sich seine Herkunft aus. Du entscheidest nicht, wo du geboren wirst, in was für eine Kultur du reingeboren wirst, in welche Religion dir aufgezwungen wird. Du entscheidest das nicht. Du kannst das, zumindest mit der Religion, kannst du dich später entscheiden, das ist immerhin etwas. Aber deine Herkunft und so weiter und Vorurteile, ich bin komplett dagegen. Ich habe echt lange gebraucht. Ich war so 30, 35 ungefähr, wo mir dann bewusst wurde, nachdem ich einige klugen Menschen zugehört habe, ein paar Bücher gelesen habe, mich schlau gemacht habe, mir Fragen selbst beantwortet habe, dass mir dann endlich klar wurde, hey, Rassismus ist wie ein Tumor in dieser Welt. Mhm. Also, wir müssen einfach damit aufhören, es gibt nur gute Menschen oder schlechte Menschen. Es hört sich jetzt so total banal an, aber das ist so wahr. Das ist die Wahrheit. Es gibt nur gute Menschen und schlechte Menschen. Egal ob Atheist, egal ob Moslem, egal ob Christ, egal ob Jude, was weiß ich. Ende. Aus. Auf jeden Fall bin ich damit nicht klargekommen. Kommen wir wieder zurück zum Thema. Sorry, Leute, wenn ich jetzt... Also dieses Thema regt mich echt auf, weil ich wurde als Kind auch Zeuge von Rassismus. Ich wurde auch rassistisch beleidigt. Ich werde... In den Kommentaren wurde ich auch rassistisch beleidigt. Weiterhin. Und ich bin ausgeflippt. Und ich bin einfach nur schockiert und traurig gleichzeitig. Wirklich traurig über die Situation in der heutigen Gesellschaft, was vor allem Dingen in Social Media alles passiert. Was für eine dunkle Kraft dahinter eigentlich steckt, wovon wir vielleicht zu wenig wissen und zu wenig Ahnung haben, weil wir in unserer eigenen Blase leben. Voll. Sobald du aber einen Schritt über diese Blase rausmachst, dann siehst du, Gott, einfach nur schrecklich und gefährlich. Das ist saugefährlich, dieses Verhalten. Ich frag mich, was diese jungen Menschen, die sowas kommentieren, ja, und auch dieser Hass, Jonas, E-Mobilität gegenüber, dieser Hass, diese Genugtuung und diese Schadensfroh sein, verstehst du? Und es ist einfach nur schockierend, denn Unwissenheit bringt eigentlich nur Angst mit sich und Unwissenheit bringt eigentlich nur, wie nennt man das, Dummheit, sorry, aber
ja, es ist
so. Meinungen mit nichts dahinter. Und das hat mich einfach nur traurig gemacht und erschüttert.
Das Krasse ist aber daran, das ist halt überwiegend auf der Plattform TikTok. Weil auf Instagram wirst du nicht so viel Hass bekommen haben und auch auf YouTube nicht.
Doch. Auf Instagram musste ich die Kommentare einschränken.
Ach krass.
Auf Instagram musste ich nach 600 Kommentaren, ich habe ungefähr 100 Schweine gelöscht und blockiert. Und dann habe ich das so gemacht, dass nur noch diejenigen antworten können, die mir auch folgen.
Okay.
Das kannst du nämlich alles einstellen.
Ja, ja.
Und ich habe Privatnachrichten geschickt. Bekommen, nicht geschickt, sondern bekommen. Mhm. Ganz schlimm.
Echt?
Ganz
schlimm. Deswegen, beleidigend dann oder was für Privatnachrichten?
Beleidigend und lustig machend und selbst schuld. E-Auto-Idiot, E-Arschloch und E-Schrott und du warst doch bestimmt, deine Brüder haben das doch bestimmt geklaut und alles Mögliche.
Krass.
Alles Mögliche, Jonas, das ist krass.
Also was ich,
das hat mich echt traurig gemacht.
Was ich da so krass finde, ist dieses der Unterschied, wenn du ein Hochkantvideo hochlädst und ein Langformat.
Ja.
Das ist halt echt crazy, ja. Weil bei Hochformat, die Leute, die kommentieren viel dümmer, da ist viel weniger Sachbezug, das ist einfach nur Hetze, dummes Reden und vor allem, also wir haben es auch, ich mache eher selten Hochformat-Videos und selten, dass die so viele Aufrufe machen, aber immer kommt Schrott, immer kommt so eine Scheiße, immer kommt was gegen den Hersteller und das ist echt schlimm.
Ja.
Ich habe einen Short, das hat irgendwie 1 Million Aufrufe von einem Volkswagen und da kriege ich heute noch fast täglich Aufrufe, was das für ein Mist ist. Aber das ist einfach, also, dass die Leute da nichts zu tun haben. Ist das, da, wie, vor allem, so, wenn du dir das anschaust, Statistiken, wie kurz Leute nur Shorts anschauen, so diese Hochformat-Videos, die werden teilweise eine Sekunde oder zwei angeschaut. Da muss wirklich ein Push da sein, dass die Leute das länger anschauen und dann was zu kommentieren, ist mir ein absolutes Rätsel.
Also Jonas, ich will das jetzt echt nicht verallgemeinern und ich möchte jetzt nicht wie so ein Boomer klingeln, aber es macht mir wirklich Sorgen, wie die Jugend wohl heutzutage, wo die Jugend dran ist. Denn nicht jeder ist so gut erzogen wie du.
Ist aber wirklich ist es, so. Ist es nicht schon?
Du bist ein sehr gut erzogener Junge und deine Eltern haben vieles richtig gemacht. Du hast in der Schule aufgepasst, deine Lehrer haben was viel richtig gemacht und solche wie du gibt es Hunderttausende, aber die anderen von diesen Hohlbirnen, da gibt es Millionen und ich frage mich, wie dieses Land, wie das wunderschöne Land hier in 20 Jahren noch funktionieren soll.
Ich glaube, da
mit diesen Hohlbirnen.
Ich glaube, da kann man ein bisschen eine positivere Zukunft sehen, weil ich bin fest davon überzeugt, dass man ja immer nur punktuell was sieht. Ne? Also ich meine, du kriegst ja immer nur in dem Moment geballt das mit und du siehst es natürlich dann in diesem Rahmen und in dem Kontext. Ich glaube nicht, dass es die breite Masse ist und ich glaube auch nicht, dass es die breite Masse ist, die so dämlich ist. Man sieht es ja auch genauso bei Klimathemen, man sieht es ja bei so vielen Themen aktuell, dass sich die Leute da so reinsteigern, teilweise komisch werden von der Art und Weise. Und deswegen glaube ich, dass das nur sehr punktuell ist. Man sieht es ja immer, wenn man, weiß nicht, auch wenn du auf X zum Beispiel, also auf ehemals Twitter gehst, wenn du da anschaust, was da für ein Stuss teilweise geschrieben wird.
Da bin ich nicht mehr, da bin ich gar nicht mehr.
Wie rassistisch das da ist. Nee. Und das ist halt genau der Punkt. Welche Plattform bedienst du? Wo bist du? Was schaust du an? Und ich glaube, wenn man im Großen sieht, dann geht's schon wieder. Aber das ist natürlich, wenn man es dann auf einem Video mal geballt hat, ist halt crazy. Und also ich habe da immer noch die Hoffnung an das Gute im Menschen und auch an die Vernunft ein Stück weit. Aber ich meine, man kennt es auch von früher, ganz ehrlich, als Facebook noch ein Ding war, da war ja auch brutal viel Rassismus und Beleidigung auf Facebook. So, es ist immer, wenn die Leute anonym im Internet was machen können, hast du einfach Trottel dabei. Und das ist halt ein Stück weit Medienkompetenz, dass man damit umgehen muss. Wenn es persönlich wird, ist es immer schwierig. Und bei 600 Kommentaren kommst du ja auch nicht mehr dahinterher zu löschen.
Das Grundproblem ist eigentlich Fanatismus in jeder Art.
Absolut.
Fanatismus. Egal was, egal ob Fußball, Religion, Politik, egal ob dein Lieblingsauto, dein Lieblingsmarke, dein Lieblingsessen. Mein Gott, es gibt Leute, die finden das nicht so gut wie du. Oder du musst auch nicht alles so geil finden, wie andere es tun. Also lass doch jedem seins. Lass doch jedem die eigene Entscheidung. Ich meine, wenn du total auf Hamburger stehst, dann kannst du doch nicht sagen, alle sind bescheuert, die nicht auf Hamburger stehen.
Ja, ich glaube,
ich mag keine
Hamburger. Ich glaube, was halt bei dem E-Auto-Thema ein Stück weit mitkommt, und das kann ich in einem gewissen, also wirklich in einem kleinsten Prozentsatz zumindest nachvollziehen, woher jetzt nicht die Wut kommt, auch nicht der Hass und auch nicht der Rassismus, überhaupt nicht. Aber woher dieses
Unwissenheit.
Ich meine, was ich nachvollziehen kann, ist der Punkt, dass viele bei Elektromobilität halt das Gefühl haben, es wird ihnen übergestülpt und sie werden irgendwann gezwungen. Und das ist natürlich eine Sache, wo sich viele angegriffen fühlen und versuchen, dagegen zu wehren. Wenn man dann mit Leuten ins Gespräch geht, erklärt, ey, warum magst du denn eben, warum magst du das denn, was ist denn die Furcht, dann kommen bei vielen andere Gedanken. Aber so viele haben halt eine Grundhaltung gegen was ihnen aufgestülpt wird. Hast du doch während Corona gesehen, als alle auf einmal durchgedreht sind. Du siehst es bei anderen Themen, wenn es ums Klima geht, um die Deckel an Plastikflaschen. Die Leute drehen einfach durch, wenn ihnen was aufgezwungen wird. Und ich glaube, das ist bei E-Mobilität auch so. Und wenn sie dann halt jemanden haben, jetzt bei dir, wo es kanalisiert werden kann und wo einfach dagegen geschossen werden kann, drehen die Leute durch. Und das ist ultra schlimm in dem Moment, wenn du es abbekommst. Man muss es halt mit einem, man muss es weglächeln, blöd gesagt. Und das fällt ultra schwer.
Und dann Thema, was kann man dagegen tun, gegen diesen Kupferklau, ja, genau, oder gegen, ja, Vandalismus an den Ladesäulen. Viele haben geschrieben, Kameraüberwachung.
Ich hab drauf gewartet, ich wollte sagen, weißt du, wann es nicht passiert wäre, Tarek, wenn die eine Reolink-Kameraüberwachung gehabt hätten.
Oh, oh Gott, aber Leute... Mal abgesehen davon, dass Reolink unser Partner ist in dieser Folge. Herzlichen Dank für die Unterstützung dafür übrigens. Die haben echt gute Überwachungskameras und eine kleine Reolink, sogar eine Reolink, hätte da eine abschreckende Wirkung gehabt.
Ich war ja
letzte
Woche bei dir und da habe ich ja gesehen, wie du im Garten die Reolink installiert hast. Und das macht natürlich Sinn, genau, weil wenn du mal nicht zu Hause bist oder jetzt ich gerade hier unterwegs bin, dann einfach irgendwie kurz das Tablet oder das Handy zücken und nachschauen, ja, was geht gerade zu Hause. Die Handyhülle zücken. Genau.
Super. Ja, aber du kriegst... ich wollte das jetzt ja, nur provisorisch als
du
Handy.
Du siehst ja auch beispielsweise, wenn das Handy nicht mehr da ist. Also ich finde, das ist schon ganz cool. Und vor allem, was ich so super finde, ist, dass du bei Nacht ein Farbbild hast. Und das haben halt nicht alle Überwachungskameras. Und Reolink finde ich preis-leistungsmäßig echt gut. Also wie gesagt, absolut, ich habe es letztens schon erzählt, meine Eltern hatten eine Reolink zu Hause, bevor wir für die Werbung gemacht haben. Also besser aus dem Alltag kann man ja eigentlich gar nicht werben. Deswegen schaut gerne mal unterhalb des Videos vorbei.
Ich nutze es persönlich und ich bewerbe nichts, was ich persönlich nicht nutze und nicht für gut befinde. Deswegen meine absolute Empfehlung unter anderem. Es gibt natürlich auch andere Kameras. Ich kann hier nicht sagen, alles andere ist kacke. Nein.
Aber wenn ihr eine neue sucht,
Zuverlässigkeit,
ne, Qualität. Es sagt auch keiner, werft eure alte weg und kauft euch die, sonst ist ja einfach, hey, wenn ihr gerade überlegt, eben, hey, das wäre doch was Praktisches, eben, oder ihr wollt eure Wallbox zu Hause schützen, dass nicht bei euch jemand Kupfer klaut, dann könnt ihr da eine
zum
installieren.
Beispiel.
Aber nochmal zu dem Kamerathema. Findest du das praktisch? Meinst du, das wäre naheliegend? Weil bei großen Ladeparks gibt es Kameraüberwachung. Das ist ja wirklich gang und gäbe.
Ja, gibt es.
Aber ich meine, was bringt's? Die kommen mit einem schwarzen, abgedunkelten Van, haben alle eine Sturmhaube drauf, schneiden das Kupfer ab, fahren weg. Das bringt gar nichts.
Gar nichts. Also es schützt vor allen Dingen nicht das Verbrechen in dem Moment.
Ich habe mal was gesehen, dass manche... Ich weiß nicht, ob es Ladesäulenbetreiber sind, aber irgendwo habe ich es mal gesehen, dass mittlerweile auf dem Kupfer der Hersteller oder verschiedene Prägungen drauf sind und dann wird es nicht mehr angekauft. Weil früher war es...
Die bringen das ins Ausland. Ja, du findest im Ausland genug Schrott hinter, die das kaufen.
Das ist ja auch eine Sache. Weißt du, du musst ja erstmal dann tonnenweise Kupfer rausbringen, dass es sich ja auch lohnt. Aber innerhalb von Deutschland werden sie es zum Beispiel nicht am Mann bringen.
Es kamen viele Kommentare und da waren auch wirklich einige gute Vorschläge dabei. NBW hat zum Beispiel auf LinkedIn unter meinem Post auch geantwortet. NBW hat gesagt, das ist ein großes Problem, die sind davon auch stark betroffen. Ionity ist davon mega stark betroffen. Ich habe Fotos bekommen von Abonnenten, die bei sich in der Nähe abgeschnittene Ionity-Ladesäulen fotografiert haben und mir zugeschickt haben. Castrop-Rauxel zum Beispiel, 12 Ionity-Stalls, alle Kabel weg. Ey, katastrophal, Jonas. Oder, ist egal, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. MBW hat zum Beispiel geantwortet, ja, wir versuchen mit Kameraüberwachung dagegen. Leute, es kamen ein paar gute Vorschläge. Zum Beispiel, ich habe gehört, Elektriker, also Leute haben gesagt, die sind Elektriker und meinten, das wäre problemlos möglich, dass man unter die dicken Kabelummantelung, ja, das sind ja so fette Rohre, und da könnte man so
schnittfeste Sachen.
Kabel reinmachen.
Schnittfestes Material, ja.
Was bei einem Druck,
ach so,
nicht schnittfest, nein. Es löst einen Alarm aus, sobald ein Kabel angeschnitten wird. Da sind Sensoren drin. Und es löst ein super lautes Sirenengeräusch und dann kann man ja über die Ladesäule so einen Spot noch einrichten, dann geht dieser Spot an und super
aber ganz
laute...
Ehrlich, ganz ehrlich, Tarek, du kennst doch manche Ladeparks, die sind am hinterletzten Ecke, das juckt ja keinen, selbst wenn da ein Alarm losgeht...
Aber sowas wie bei Penny, klar, das könntest absolut du dann nicht machen, weil da wohnen direkt Leute
mich wundert's dran. Mich wundert es eh, dass da in der Stadt die geklaut werden und dass das nicht irgendwo an der Autobahn... Also weißt du, das ist ja brutal. Und man muss ja auch bedenken, gerade bei Ionity, die haben ja eine Kühlung im Kabel. Das heißt, es ist ja nicht nur, dass du da Kupfer klaust, sondern es ist ja, du zerstörst... Und das ist ja auch nicht, dass du einfach das Kabel dann ein neues hinbringst, ansteckst, wie bei deinem iPhone-Ladekabel, so hinten USB-C, vorne USB-C und weiter geht's, sondern es ist ja wirklich technisch aufwendig, das zu reparieren.
Also ganz schlimm, Leute, momentan, das ist wohl echt ein Thema, was extrem in der E-Mobilität wohl groß ist, aber wo drüber keiner berichtet. Ich habe Gott sei Dank das jetzt ins Laufen gebracht, nicht ich, aber jetzt unter anderem.
Sind ja oft
und
so,
zumindest
so
wieder
ne?
da, ein Fokus
da ist man
drauf
ja dann
gelegt.
Auch Multiplikator, genau. Kann einfach Themen nochmal voranbringen und dann sehen es ein paar mehr Leute und vielleicht zieht es der Richtige, der sich damit befassen kann und dann stößt man was an.
Letztes Jahr hatte ich ja auch ein Video drüber gemacht bei uns im Bauhaus, auf dem Bauhausparkplatz, nagelneue 8 Säulen, alle Kabel weg gewesen nach 2 Wochen. Da hatte ich auch ein Video gemacht.
Wie schnell ging das, bis die wieder da
waren? Und da hat es ungefähr 4 Wochen gedauert und ich habe wieder Kommentare gelesen zwischen 2 Wochen und 2 Monaten.
Gerade dieses Bauhaus Penny, das sind ja so Ladesäulen, wo wir oft sagen, hey, wenn du im Alltag laden willst, dann fährst du halt zu deinem nächstgelegenen Supermarkt und lädst dort. Und wenn dann aber in deinem Umkreis nur einer ist und du dich auf den verlässt und dort wird dann nicht mal, weil die Säule kaputt ist oder weil der Netzbetreiber ein Problem hat, sondern weil irgendein Trottel die Kabel klaut. Also es ist einfach schlimm.
Ganz schlimm, ganz schlimm. So, die CPOs sind dagegen versichert. Mhm. Das heißt, in erster Linie tragen die Versicherungen die Kosten, aber die Versicherungen sind ja nicht doof. Die wälzen das dann irgendwie anders um oder die Versicherungssummen steigen. Am Ende bezahlst du es und ich bezahle
das. Das ist ja das Thema. Das ist halt echt.
Ist so.
Ja, also krass. Ist auf jeden Fall ein Thema, wo man mal schauen muss, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt am Anfang so eine Sache ist, wo, ich meine, ganz ehrlich, früh wurden Bahngleise geklaut und, also weißt, es ist ja wirklich,
Gullideckel.
Es ist wirklich,
die klauen Gullideckel.
Brutal. Dachrinnen, Kupferdachrinnen wurden auch teilweise abmontiert. Also wirklich, wo du dich wunderst. Die Leute werden immer kreativer und bin ich gespannt. Ich habe es jetzt zum Glück noch nicht gesehen oder erlebt, aber mal sehen, wie sich das entwickelt. Mhm. Tarek, apropos Entwicklung. Ich habe dir vorhin einen Link geschickt. Ich zeige den hier mal in die Kamera. Der Spiegel hat berichtet.
Ja.
Und zwar, nee, ist nicht mal der Spiegel.
Es ist ganz großartig.
Chip hat berichtet. Stanford-Studie zeigt, warum sie ihr E-Auto schnell und sportlich fahren sollten. Und da muss ich sagen, freue ich mich. weil wenn ich mal was Positives lese, dann doch gern das, dass man bei einem E-Auto was Gutes tut, wenn man sportlich und schnell fährt. Weil eine Stanford-Studie hat aufgrund von Nutzerdaten, das finde ich sehr spannend, die haben ganz viele Nutzerdaten ausgewertet und haben festgestellt, dass wenn du sportlicher fährst und öfter mal schnell vor allem verschiedene Wechsel drin hast, dass der Batterie gut tut und bis zu 38% die Lebensdauer verlängern kann. Und das entgegen dem dauerhaft konstant fahren. Also wenn du zum Beispiel dein E-Auto viel auf Langstrecke immer 130 fährst, liebe Grüße Tarek, dann ist es gar nicht so gut, sondern es ist besser, du fährst mal kurze Etappen schnell, du fährst mal wieder innerstädtisch, weil das anscheinend den Zellen diese Stressbelastungen positiv auswirken. Jetzt kann man denken, Stressbelastung klingt ja eigentlich erstmal negativ, aber anscheinend tut es dem Elektroauto gut. Und das fand ich richtig cool zu lesen. Man muss aber auch sagen, das ist die allererste Studie. Es gibt noch nichts anderes in dem Thema. Ich habe da auch heute nochmal nachgeschaut. Es gibt nichts Vergleichbares. Das heißt, nur die Stanford University hat da aktuell was in der Richtung entwickelt. Aber ich freue mich da.
Aber wie realistisch ist das? Denn jeder hat seinen eigenen Fahrstil.
Ja, es ist ja...
Und ich werde doch nicht meinen Fahrstil bewusst ändern, damit in 3 Jahren die Degradation vielleicht 10%
weniger ist
oder 5%.
Letztens, als ich in Frankfurt war, so dumm gefahren. Das ist nur, dass der... Nein, aber das meine ich gar nicht. Aber ich glaube einfach zu wissen, es ist nicht schlimm, ist ja schon mal was Positives. Weißt, weil sonst sagen ja immer, du fährst dein Elektroauto mit, so heute der BMW zum Beispiel, bin mit einem BMW i5 Touring M60 hergefahren und der läuft halt 235. Dann habe ich das mal kurz ausprobiert und dachte mir, ach cool, bin dann aber wieder 130 gefahren, weil ich einen Verbrauchstest machen wollte. Aber da dachte ich mir auch so, es ist ja dann nicht schlimm. Und wenn du das im Alltag mal machst, einfach mal kurz durchtreten, finde ich mega. Also...
Aber was hat sich nicht geändert in dieser Studie? Die haben nochmal was gesagt, und zwar niemals ganz leer und niemals ganz voll machen regelmäßig.
Und da vielleicht auch.
Und das bleibt immer das gleiche
Thema. Da vielleicht auch
eine Korrektur
und mal Schande auf mein Haupt. Ich habe nämlich letzte Woche haben wir bei in unserem Mazda Videos und auch im Mazda Podcast gesagt, oder Podcast, also letzte Podcast-Folge, haben wir gesagt, LFP kann man bedenkenlos bis 100% laden. Ich habe mich nochmal belesen. Das war ein Stück weit ein Mythos, der vor allem von Tesla geprägt war, weil die bei den Standard Range Akkus gesagt haben, lade die regelmäßig auf 100%. Das hat aber mehr eine Kalibrierungsthematik, dass du den Akku immer mal wieder anlernst, wo 100% sind. Ich habe aber gelesen, es ist trotzdem so, dass nachweislich ein LFP-Akku weniger Schaden davon trägt, wenn du ihn auf 100% lädst, als ein NMC-Akku. Und es gibt auch andere Hersteller. Ich habe zum Beispiel heute bei XPeng in der Pressemitteilung gelesen, dass die auch bewusst bei LFP darauf verweisen, dass du den bedenkenlos auf 100% laden kannst. Also es muss irgendwo schon einen Grund haben, ob der jetzt, also ob du jetzt täglich bis 100% laden kannst. Ich denke mal nicht, aber es ist zumindest nicht ganz so schädlich wie bei einem NMC-Akku. Und ein Indiz dafür ist ja auch, dass diese ganzen Heimspeicher-Akkus auch alle aus LFP sind und die du auch bis 100% laden darfst.
Und LFPs, zumindest bis jetzt, die Annahme hat noch keiner widersprochen, haben eine längere Lebensdauer.
Deutlich mehr laden sie öfters
und
sind weniger empfindlich fürs Entflammen. Das muss man auch sagen, was das Brennen angeht. Also ist auch ein sichereres Thema.
Vor allen Dingen BYD wirbt ja ganz groß damit, dass ihre Batterien, ihre Blade-Batterien stichfest sind.
Ne? Stichfest
sind und nicht entflammbar.
Ganz wichtiger Punkt, weil ich gerade XPeng gesagt habe, die haben den G6 und den G9 geupdatet. Und nicht nur so ein bisschen, sie haben so richtig draufgehauen.
Oh ja, 10 auf 80 in 11 Minuten oder 12. 550 kW Ladeleistung, aber solche Säulen hast du nicht draußen. Du findest noch nicht mal 400er momentan.
Aber trotzdem, also deswegen. Es ist krass, wenn man das überlegt, dass es einfach so jetzt mit einem Modelljahreswechsel, da ist ja, hat sich ja fahrzeugtechnisch kaum was getan. Ich glaube, die Software ein bisschen, aber sonst kaum was. Und dann einfach so krass neue Akkus, ist ordentlich.
Ich bin gespannt, ob die an der Software irgendwas geändert haben, aber softwaretechnisch, dank den Over-the-Air-Updates waren die schon eigentlich immer aktuell. Zumindest besser als BYD, muss ich ganz ehrlich sagen.
Tatsächlich, das haben die echt ganz gut drauf.
Ja, genau. Und ja, ansonsten Thema, was steht vor der Tür, kann ich zumindest für mich behaupten. Morgen wird der Kia EV6 GT abgeholt. Das war eine schöne Zeit. Ich bin heute zum IONIQ 9 damit gefahren. Ja, genau. Und auf dem Rückweg habe ich alles gegeben im GT-Modus. Ich wollte es nochmal verinnerlichen. Und jetzt sitze ich hier in meinem Schatzi-Putzi, mein Moonscape. Ne? Da hat eben einer gefragt unter dem IONIQ 9 Video, hey Tarik, sei doch mal ehrlich, findest du dein Kia EV6 mittlerweile nicht mehr alt und langweilig, weil du jetzt die ganze Zeit die neuen hattest? Ich habe ganz ehrlich gesagt, nein. Weil der
EV6 hat sich ja ehrlich gesagt kaum was getan. Also klar, ein bisschen die Optik, jetzt nicht so grundlegend. Es ist nicht so, wenn du jetzt...
Ich kann dir bestätigen, als EV6-Fahrer vor Facelift-Modell, die Assistenzsysteme sind besser geworden, das Fahrwerk ist komfortabler geworden, die Geräuschkulisse ist ein bisschen weniger geworden, aber alles Sachen, wie du schon sagst, die nicht so ein Grund dafür sind, das Auto jetzt zu verschrotten. Weil mein EV6 ist immer noch gut. Der hat eine neue ICCU der neuen Generation. Apropos ICCU, jetzt bitte ganz wichtig an alle. Jedes Mal unter jedem Hyundai und unter jedem Kia-Video kommt immer ein oder zwei Experte, sagt, ich kaufe mir kein Kia und kein Hyundai. Die haben alle ICCU-Probleme. Leute, das betrifft die Vor-Facelift-Modelle, die ältere Generation. Die ganzen EV3s, die jetzt neu kommen, EV4, EV5, die jetzt bald auch kommen wird, oder Facelift EV6 oder sogar die ICCUs im Austausch, zum Beispiel meiner, hat eine neue Generation ICCU mittlerweile drin, der nicht davon betroffen ist. Denn Hyundai müsste richtig bescheuert sein als Weltkonzern, immer noch die gleichen fehlerhaften Bauteile einzubauen. Das geht nicht. Und ich habe mir von Kia und von Hyundai Deutschland nach mehrmaligem Fragen versichern lassen, in den Werkstätten deutschlandweit befindet sich kein Auto mit der neuen Generation mit einem ICCU-Schaden. Angeblich in den Foren, diese berühmten Foren, sollen voll davon sein. Aber nein, das ist Panikmacherei. Momentan nicht. Man weiß es ja nicht. Ne? Es ist ja nicht die Firma meines Vaters, um Gottes Willen. Aber ich glaube denen das und ich bin zuversichtlich.
Also
ICCU ist ein altes Problem, betrifft die neuen
Modelle
nicht.
Das kommt bei uns auch immer wieder auf, egal bei welchem Modell, teilweise auch so, gerade bei EV3 oder EV9, wie du auch sagst, wo das ja nie der Fall war. So, es ist halt ein EV6-Problem gewesen. Und dann auf einmal, zack, kommt das Gefühl, ja klar, Ionic, aber halt von der Baureihe, Generation, verstehe ich gar nicht. Aber apropos aktuelle oder neue Modelle, du warst ja noch beim IONIQ 6N, da haben wir noch gar nicht drüber gequatscht.
Ja. Auch ein Auto, der die Nation spaltet, zu Recht, mit der Frittentheke hinten, hast ja, du ja gesagt.
Halt so,
ne?
Das ist halt so voll das Ding vom GT3 RS, aber es ist halt irgendwie an einem Ioniq, also es ist schon viel.
Ich würde ihn in diesem Blau nicht nehmen, sondern ich in einem schon. Matt, weil das wäre mega. Ja, du, ja, ich weiß. Aber Jonas, ich sag dir was, ich muss doch Hyundai dafür, für den Mut einfach mal beglückwünschen. Die haben die in der Hose und machen es einfach. Die wollen nicht jedem gefallen, ja, so ein Allerweltsauto bauen. Ja, oder ID7 mit Volkswagen. Die wollen ja niemanden bloß verärgern. Und Experimentewagen oder so. Auf jeden Fall, ich finde es einfach gut, dass die da so ein Brutalo hinstellen und sagen, hey Leute, bitteschön, 650 PS, 0 auf 100 in 3,3 Sekunden, kannst direkt vom Händler zum Nürburgring fahren, denn er ist dafür gemacht. Bremsen, Fahrwerk, Chassis, Tiefpunkt und alles für den, der ist bereit für die Rennstrecke. Und das ist ja das Geile mit Straßenzulassung. Und du musst keine 1500 PS haben.
Und das ist ja auch nochmal der Unterschied zum EV6 GT. Der ist ja nicht so krass auf die Rennstrecke. Ja. Der ist eher so, das, wo auch ich jetzt den nutzen werde. Ich habe den ja, um an die zur Swiss Alp Trophy von Silvan zu fahren. Und da freue ich mich ja drauf. Schweizer Alpen, Bergpässe. Mit dem Auto stelle ich mir grandios gut vor. Mit dem EV6
GT. Mit dem EV6 GT.
Glaube ich, ist perfekt dafür ausgelegt.
Ja. Wird das dir auch Spaß auch. Machen.
Und ich denke auch, ich habe den Videotitel so vor mir. Ich glaube auch, dass das einzige Szenario ist, wo ich dann auch mal Spaß am Schalten haben werde. Also an diesem virtuellen Schalten. Weil ich glaube, dass das dort cool sein kann. Aus einer Kurve nochmal raus.
Nein, hat mir aber keinen Spaß gemacht.
Du bist ja keine Bergpässe gefahren. Weiß ich glaube, das ist wirklich, wenn du da Serpentinen fährst und einfach so ein bisschen nochmal ein bisschen spielen, glaube ich, kann ganz spannend sein. Werde ich dann irgendwann Ende September berichten, wenn das Video dazu kommt. Aber ich glaube, dass das so ein Use Case ist. Aber der Ioniq, auch schon wieder Ioniq 5N, die Dinger sind für die Rennstrecke fertig.
Und ich muss sagen, optisch ist natürlich Geschmackssache, aber das Facelift hat dem Ioniq 6 absolut. So gut getan. Auch die normalen Ioniq 6 im Endpaket, im Endpaket,
auch ohne, mega auch ohne. Nicht geil. Nicht mehr diesen Doppelspoiler hinten, vorn dezenter. Es macht einfach viel mehr aus dem Auto. Und man merkt auch, der kam anscheinend nicht so gut an, weil sie haben ja deutlich mehr an dem geändert als damals am Ioniq 5 mit dem Facelift. Und das hat ja einen Grund. Ich meine, Ioniq 5 ist auch schwierig zu updaten, weil der hat halt eine sehr unique Form. Ich glaube, da tun sie sich schwer, irgendwann ein neues Modell hinzustellen. Aber gerade der 6er, der kam so gespalten an. Und ich glaube, international ist echt jetzt mit dem Facelift deutlich besser geworden. Aber der Jay, der Kumpel von mir aus Augsburg, der fährt in den 5N. Und der hat mir gesagt, dass über Updates schon sehr viel jetzt vorbereitet wurde. Und er als Kunde schon gemerkt hat, der 6N muss bald kommen, weil es kommen schon entsprechende Updates auf den 5er. Und der hatte in seinem Einjahres-Feedback-Video zum Auto gesagt, dass eine der coolsten Funktionen ist, was er nie gedacht hätte, wenn das Auto so ein Kurven- oder ein S-Kurvenzeichen erkennt, dann fragt er dich im Cockpit, möchtest du in den Drift-Modus schalten? So, welcher Hersteller kommt auf diese Idee, sowas einzubauen? Also es ist wirklich, der sieht, da kommt eine kurvige Strecke, willst du driften, ja oder nein? Einfach nur so mit okay bestätigen, weißt nicht so ins Menü gehen, sondern einfach okay bestätigen und los geht's.
Egal. Aber der Ioniq 6N, der hat ja im Gegensatz zum Ioniq 5N ein paar technische und hardware-technische Sachen auch neu. Zum Beispiel Akkukonditionierung, Vorkonditionierung.
Das hatte der 5er
passende Akkutemperatur jederzeit.
Auch mit Track-Abstimmung und sowas, auch mit Akkuvortemperierung.
Ja, aber das ging da, also beim Ioniq 5 soll es laut Briefing nicht im Eco-Modus gehen oder Normalmodus. Das hat der Ioniq 6 auch. Und der Ioniq 6 zum Beispiel hat einen besseren, einen überarbeiteten Driftmodus, der jetzt schneller und einfacher funktionieren soll. Habe ich noch nie ausprobiert. Müssen wir mal gucken. Wir haben ja zumindest mit dem EV6 GT versucht zu driften, weißt du ja.
Ich gehe kurz.
Das Video könnt ihr euch gerne anschauen. Oder auch nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auf das Auto. Ich freue mich auf die Fahrveranstaltung. Falls wir eingeladen werden sollten, werden wir ein großes Grinsen im Gesicht haben. Da bin ich mir 100% sicher.
Eine Frage ist noch offen geblieben. Was steht bei mir vor der Tür? Ich habe ja gesagt, dass der BMW i5 M60, den haben wir heute früh in München geholt, der als Touring in Rot, bin ich nicht so der größte Fan.
Habe ich gesehen.
Dann haben wir gerade den ID7 abgegeben, der wurde heute geholt. Den habe ich sehr gemocht, mit dem war ich ja auch bei dir. Wirklich ein wunderschönes Auto in komplett schwarz, einfach cool.
Der schwarze.
Und wir haben gerade noch einen Enyaq da und auch da muss ich farblich sagen, bin ich gemischter Gefühle. Das ist der normale 85er ohne Sportline und da habe ich das Problem, der hat unten so riesige graue Elemente. Und wir haben den in diesem Basisblau. mit Grau zusammen und das ist so ein Silbergrau. Also alles, was früher mattschwarz war, wenn der nicht voll lackiert war, unten am Schweller an der Tür, ist jetzt so Silber. Mm. Und ganz ehrlich, das sieht aus wie eine Polizei. So, du hast die silberne Dachumrandung, du hast unten Silber und dann Blau dazwischen. Ich denke, jedes Mal, wenn ein Polizeiauto an der Tür steht.
Okay, interessant. Hast du Coupé Kombi. Oder Kombi?
Komischerweise, ich dachte eigentlich, wir hatten ausgemacht, den 85X als Kombi und den anderen als Coupé. Jetzt sind es beide als Kombi, aber ist jetzt nicht so schlimm. Also finde ich ganz in Ordnung.
Genau. Okay. Ansonsten, Mercedes
hat den CLA als Shooting Break heute Nacht vorgestellt. Da vielleicht noch kurz, hast du das gesehen? Wie findest du?
Habe ich gesehen. Das ist wieder typisch Mercedes, typisch Stern, total rundgelutscht. Übrigens antwortet dieser Pressemensch von Mercedes nicht auf meine Mails. Er geht nicht ans Telefon, obwohl ich nicht seine Mutter beleidigt habe oder so. Gar nicht. Ne? Ich hab ganz normal nach einem Pressefahrzeug gefragt. Ich habe ganz normal gefragt, hey, pass auf, ich bin ein YouTuber. Ne, genau. Und wie wär's mal, wenn ich auch mal so ein bisschen, ne? Oh, keine Ahnung, keine Antwort und nichts.
Du kannst das ganz einfach machen. Sehr, sehr komisch. Kumpel von mir hat die Tage erzählt, dass in Augsburg das Mercedes-Autohaus verkauft wird. Also Tage einfach dein YouTube-Money nehmen, das Mercedes-Autohaus in Augsburg kaufen, weil Mercedes ja alle seine Autohäuser abstößt und dann sitzt du an der Quelle.
Nee, danke, will ich nicht. Aber ich komme an Mercedes ran, keine Sorge.
Wir haben heute zwei normale CLA überholt, die waren beide in mattschwarz. Die sahen ganz cool aus, das muss ich zugeben, obwohl ich finde, dass der nicht so viel anders geworden ist als der Vorgänger irgendwie. Klar, Lichtsilhouette und sowas, aber der sieht dann echt deutlich besser aus als auf den Bildern. Und ich glaube, das wird auch für den Shooting Break zählen. Mhm. Also ich glaube, dass der ganz cool sein kann. Bin sehr gespannt, wenn man den irgendwann mal fahren kann.
Das heißt, die werden den Shooting Break definitiv auch voll elektrisch nächstes Jahr raushauen.
Der ist ja jetzt auch voll elektrisch. Das ist ja Mischplattform. Ja, ist voll elektrisch.
Ist er voll elektrisch jetzt schon?
Genau.
Ah, also das heißt Verbrenner, Hybrid und EV.
Ich weiß nicht genau, wie die Verbrenner-Derivate sind, aber auf jeden Fall Hybrid, auf jeden Fall rein elektrisch und herkömmliche Antriebe. Genau. Okay. Und du erkennst dann den Elektro daran, dass er diesen komplett schwarzen Grill mit den vielen leuchtenden Sternen hat. Und das hat der Verbrenner nicht, weil der ja einen normalen Grill quasi braucht.
Ah, okay. Gut zu wissen. Ich muss aber sagen, hätte ich jetzt die Wahl zwischen Limousine und Shooting Break, würde ich mich für den Shooting Break entscheiden.
Ich auch.
Hätte ich nur zumal die Limousine,
die da nur so einen Model 3 Kofferraumklappe hat und nicht einen richtigen Kofferraum. Und dann ist der eh schon raus. Also für mich zumindest finde ich sehr unpraktisch. Ja, aber wird natürlich reichweitentechnisch durch die Form nochmal sehr viel rausholen.
Ich habe jetzt ein paar Kollegen heute gefragt, die in Kopenhagen waren für die Fahrveranstaltung vom CLA. Die meinten also sehr nah an WLTP-Wert, der Verbrauch. Deswegen bin mal gespannt. Am 17. soll die Sperrfrist fallen.
Das ist doch eh heute ist der 15. Falle. Das heißt, es ist ja eh, wenn der Podcast rauskommt.
Genau, deswegen kann man das ruhig sagen. WLTP-Wert sehr nah dran, aber werden wir dann in den Videos sehen.
Ich bin
da
sehr gespannt. Also da werde ich auch das ein oder andere Video schauen, einfach aus Interesse, um zu gucken, was da tatsächlich passiert.
Genau.
Das ist ja immer ganz interessant.
Genau. Ja, das war's.
War's für oder? Heute. Reicht. Langt.
Reicht. 42 ja, Minuten, sagt meine Kamera. Ja, passt wunderbar.
Irgendein Feature am IONIQ 9, wo ich morgen drauf achten soll? Ist dir irgendwas besonders aufgefallen?
Der hat einen Motorsound, brauchst du nicht einzuschalten. Hört sich an wie eine Straßenbahn. Ansonsten alles eigentlich, was wir kennen. Also nichts Neues, was wir von den anderen Kia oder Hyundai Modellen nicht kennen würden. Gleiche Relax-Sitze, gleiche Softwareaufbau, also neu. KI-Assistent gibt es.
Aber ist doch bei den anderen auch schon, oder?
Genau, ChatGPT, KI, genau. Und ansonsten, nö. Ich habe mal gelesen, frag doch mal den Chris oder Saskia, er soll Dings haben, Schalten am Lenkrad soll möglich sein. Ging bei meinem RWD jetzt nicht. Vielleicht kann der Allradler das.
Ah, vielleicht der Performance. Genau,
simulierte Gangschaltung.
Vielleicht ist es ein Performance-Feature.
Kann sein, dass der Performance das kann. Ja. Frag gerne mal nach. Ansonsten, nö. Ich habe ihn sehr effizient empfunden für seine Größe, für das, was er ist. Und ich bin gespannt, ja, ich bin noch, was du fährst und vor allem, wie das dann...
Ich bin sehr unentschlossen, was ich für ein Video mache. Ich bin irgendwie so ein bisschen... Das Mazda-Video lief ja cool für den ersten Eindruck, aber ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, ob man dieses erste, also gerade zur Fahrveranstaltung, ob man da nicht irgendwie ein anderes Format hinkriegt, dass es trotzdem cool einen ersten Eindruck gibt, nicht dem Alltagstest zu viel vorwegnimmt. Und ich meine, Verbrauchswerte, du hast bis 60 Kilometer Autobahn gefahren, das ist schon ganz okay, aber es ist trotzdem irgendwie so nichts Halbes, nichts Ganzes. Und ich bin mir nicht sicher, also ich bin da gerade so ein bisschen am Überlegen, was man da vielleicht machen kann, aber mal gucken, was die Zukunft bringt. Dass diese Fahrveranstaltung
irgendwie spannend sind. Also wie gesagt, du kannst in drei Stunden nicht viel machen. An alle, die jetzt vielleicht von der Materie nicht so viel Ahnung haben. Wir kriegen die Autos hingestellt. Ich bin morgens um 8 Uhr da gewesen, 10 vor 8. Direkt Schlüssel in die Hand gedrückt und dann, ja, fahr mal los. Du bist in einem Ort, den du nicht kennst. Du bist das erste Mal sitzt in dem Auto, hast dich natürlich vorher ein bisschen schlau gemacht über die technischen Daten. Aber du musst gucken, erstmal dich zurechtfinden im Auto, erstmal Menü und so weiter, damit du den Leuten auch keinen Blödsinn erzählst. Und ja, das kostet alles Zeit. Und dann musst du fahren und dann musst du aufnehmen und dann musst du außen, innen, Fahreindrücke, Autobahn, Landstraße, Verbrauch. Also ich finde, mehr
diese,
geht nicht. Mehr geht
nicht. Ich denke schon. Halt immer irgendwie durcheinander, weil man immer dann nochmal was rausfindet, dann bringt man es nochmal ans Ende oder man wirft es da rein. Und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob man es nicht irgendwie macht, dass man trotzdem die wichtigen Sachen rüberbringt, aber irgendwie so einen Mehrwert noch kreiert, wo man sagt, okay, die Leute lernen was, es ist nicht nur das Pressematerial runtergebetet und es ist echt schwierig, aber mal schauen. Ich bin sehr gespannt.
Es ist sehr schwierig, aber Jonas, es kommt immer drauf an, wie viel Zeit hast du mit dem Auto, wo bist du? Bist du in Portugal irgendwo in der Pampa, bist du in Deutschland? Ich meine, heute hatte ich das Glück, dass ich zum Beispiel schön viel Landstraße und Autobahn fahren konnte, wirst du morgen auch haben, weil die Landschaft ist schön, aber du weißt selber, manchmal bist du auf Teneriffa, manchmal in Portugal, manchmal bist du irgendwo in Frankreich oder so und dann ist nicht immer so alles wie gewünscht.
Ja, auf der anderen Seite hast du manchmal halt 2-3 Tage mit einem Auto und dann kannst du fast einen ausführlichen Test machen, weil du wirklich schon viel erzählen kannst. Klar, jetzt nicht so viele Verbrauchswerte, aber hast mehr Eindrücke vom Auto. Und das macht so ein bisschen, aber mal gucken. Ich freue mich auf das Auto, bin sehr gespannt. Gucken wir mal. Wie läuft das Video bei dir? Kannst du abschätzen? Hat es funktioniert?
Ich kann dir direkt live sagen, wie das funktioniert. Jetzt fuchtelt
Tarek am Handy rum für alle Audio-Zuhörer. Wenn er gleich weg ist, dann haben wir hier irgendwas kaputt gemacht.
Oh Gott, Internet, bitte.
Hallo Tarek, hallo Internet. Boah, so langsam, also ich fand, das sah hier
sehr bequem aus,
wo ich mich hingesetzt habe, aber irgendwie so mit der Zeit.
Seit 2 Stunden 40 Minuten online und 2800 Aufrufe.
Ja, das ist doch gut.
Ist okay. Ist ja jetzt auch nicht so ein hyper geiles, interessantes Auto, wo jeder drauf gewartet hat.
Du verkaufst dann vom EV9 an, dann kannst du dann etwa abschätzen, wie wenig Leute sich für den... Oh, da habe ich... das muss ich noch erzählen. Ich war ja bei ZF noch letzte Woche und konnte ja den NIO ET9 fahren.
Ach, stimmt.
Also auf einer Teststrecke.
Stimmt, ich habe mich auch gewundert.
Und das war relativ spontan. Genau. NIO hatte gefragt, hey, du bist ja aus der Nähe, willst du da nach Friedrichshafen kommen, am Bodensee? Da ist so ein Techniktag von ZF und du könntest quasi in dem Rahmen dir den ET9 mal anschauen. Von NIO, den es ja nur in China aktuell gibt. Und es ist auch gar kein Auto von NIO gewesen, sondern es war ein ZF-eigenes Auto, weil die da ja das Steer-by-Wire-System entwickelt haben. Und
hat der Matthias gefragt?
Nee, der Matthias hatte mir den Kontakt zu ZF quasi hergestellt. Aber weil das Plätze noch frei hatten, es war ultra spontan. Da hat mich gestern, das fand ich voll geil, weil wir haben auch Brake-by-Wire erklärt, also dass du quasi bremst, ohne eine hydraulische Verbindung zwischen Bremse und den Bremsbacken zu haben. Das gibt's mit Stellmotoren. In einem ENJAC hat sich angefühlt, als würdest du ganz normal das Auto fahren. Und da hat mich dann der Entwicklungschef von dieser Bremse, hat mich gestern an, ich war im Aldi und da ruft er mich so an, ja, Herr Toss, ich wollte nur hier sagen, wir haben uns da ja unterhalten über das System und so, jetzt habe ich das Video geschaut. Und ich fand es voll cool, hat noch nie einer so gut erklärt. Wollte ich Ihnen nur sagen, schönen Tag noch, ciao. Wirklich so, tut, das war so, voll nett.
Schön.
Aber da, worauf ich zu sprechen, genau so,
tschüss.
Ist auch nur meine private Meinung, hat nichts mit der Firma jetzt zu tun, aber wollte ich Ihnen nur sagen, ciao. aber was da war, ich habe...
Aber ich weiß nicht, was ich von solchen Systemen halten soll. Zum Beispiel das Lenkrad. Es gibt
keine physische Verbindung zwischen Lenkrad und der Lenkstange oder dem Lenkgetriebe.
Wie sicher ist das? Also es, ich hätte da schon ein bisschen Schiss davor. Erklärt, ne?
Der NIO ist das erste Serienauto, wo sie es kommunizieren dürfen, dass es von ihnen entwickelt und verbaut wurde. Wenn man sich ein bisschen informiert, ist das Steer-by-Wire-System vom Tesla Cybertruck auch von ZF, aber nicht komplett, also zumindest so in Zusammenarbeit. Aber die dürfen da anscheinend nicht drüber sprechen. Das findet man aber im Internet.
Aber Lexus hat das ja auch gebracht, glaube ich.
Lexus hat ja auch sowas gebracht. Anscheinend eine Redundanz drin. Die hatten quasi noch ein Lenkgetriebe, also noch eine Lenkstange drin zur Not. Und das ist dann ja nicht ganz Steer-by-Wire. Was die jetzt machen, die haben einen doppelten Stromkreislauf. Das heißt, die müssen zwei Batterien verbauen, zwei 48-Volt-Batterien zum Beispiel. Und wenn die eine ausfällt, hast du einen komplett eigenen Kabelstrang nochmal hin, der das garantiert, dass nichts ausfallen kann. Das Coole ist daran, du kannst, wenn du langsam fährst, mit einem Lenkeinschlag von so, sagen wir mal, 45 Grad, kannst du die Räder komplett einschlagen. Und wenn du auf der Autobahn fährst, sind die 45 Grad, nur ein leichter Einschlag. Das heißt, du kannst komplett variabel machen, wie viel du hast nicht mehr dieses Drehen. Und das ist ein ultra cooles Fahren, weil du in der Stadt mit ganz leichten Lenkbewegungen komplett easy das Auto drehen kannst, auf der Autobahn aber ein sehr straffes, schönes Lenkgefühl hast und da sehr, sehr viel variieren kannst. Und ich glaube schon, dass das Sinn macht. Beim Brake-by-Wire ist der Punkt, den die herausgestellt haben, der auch nachvollziehbar ist. Zum einen, du sparst die Bremsflüssigkeit, was ja oft nachgefüllt werden muss. Das ist also verschleißärmer. Und zum anderen, du kannst die Bremsbelege viel besser analysieren und die Bremse nachstellen. Das kannst du mit einer hydraulischen Bremse nicht so gut. Das heißt, wenn irgendwann dein Bremsbelag weniger wird, lässt theoretisch die Bremskraft nach. Du hast ja aber einen Bremsbelag, der relativ stark ist und da kann der Elektromotor nachschieben.
Ich setz mal den Aluhut auf und komme jetzt mit einer Verschwörungstheorie. Das heißt, dein Auto wäre quasi... Jemand anderes wäre in der Lage, durch Software dein Auto, die Bremsen und die Lenkung zu manipulieren oder selbst zu bestimmen.
Du siehst mein Grinsen im Gesicht. Weil jetzt kommt das Totschlagargument und das hat mich vor Ort, also das wusste ich davor schon, aber es hat mal wieder so diese Sichtweite darauf geändert. Weißt du, wo du das fast wöchentlich erfährst, Tarek? Im Flugzeug.
Wo?
Kein Flugzeug dieser Welt hat eine Lenkstange. Kein Flugzeug der Welt hat eine physische Verbindung zwischen dem, was vorne im Cockpit passiert und dem, was hinten gesteuert wird. Und das da stimmt. Ist die, im wahrsten Sinne des Wortes, Fallhöhe viel größer, weil du halt irgendwie 300 Leute in der Luft hast. Und da haben wir das seit Jahren, auch mit Redundanzen, auch entsprechend in der Entwicklung. Und da hängt sich ja auch keiner einfach rein. Also ich glaube, dass das System an sich schon viel machen kann. Andererseits kannst du auch, wenn du ein herkömmliches Auto hackst, dann machst du halt die Lenkradsperre rein. Also du kannst ja viel machen. Und Autos sind ja mittlerweile so technisch. Überleg mal, wenn ein Elektroauto, da können Kleinigkeiten ausfallen und es geht gar nichts mehr. Deswegen, ich glaube, das ist kein Problem. Also kann ich mir kaum vorstellen.
Ja. Ja. Ja, es ist halt immer absolut, dieses Neue, ja. Ne? Dieses aber was Neue. Ich, und das
was
ist immer
ZF
noch
sehr
dieses
spannend war, diese Einzelkomponenten, aber die haben so eine Sache, die wollen quasi alles zusammen kombinieren. Also die wollen die Daten, die sie im Fahrwerk analysieren, in der Bremse, in der Lenkung, wollen die alles kombinieren und können da einzelne Sachen rausziehen. Die können über einen Radsensor, also einen Fahrwerkssensor, ermitteln über eine KI, ob dir ein Radbolzen fehlt. Also wenn dir mal wieder irgendwo die Radschrauben gelöst wären und du fährst los, würde das Auto dir eine Fehlermeldung geben und sagen, hey, ein Radbolzen ist gelöst. Und der kann dir sogar sagen, aufgrund der KI, welcher. Mhm. Und das fand ich richtig krass. Der hat im Auto angezeigt, der oben rechts und unten links, das sind die Dinger locker. Also richtig verrückt. Und du kannst da halt sehr, sehr viel zusammenspielen. Und das fand ich ganz cool und hat auch mal wieder gezeigt, dass wir in Deutschland trotzdem noch gute Entwicklungen haben und nicht nur immer dieses, oh, alles kommt aus China, oh, wir sind hier irgendwann rückschrittlich. Und das fand ich mal wieder cool und kam auch sehr gut in den Kommentaren an, weil die Leute wirklich das auch anerkennend gezeigt haben und gesagt haben, hey, ZF kennt man sonst ja überwiegend von Getriebeentwicklung und sowas. Und dass die da jetzt so vorangehen, fanden viele cool. Wollte ich nur kurz noch so als kleinen Ausflug.
Das Problem ist in Deutschland nicht, dass wir keine Leute haben, die das entwickeln können, sondern eher, wie konkurrenzfähig sind wir bei den Kosten.
Ich glaube, dass
bei
der Entwicklung entwickeln mittlerweile global solche Firmen. Also es ist nicht mehr, dass die alle jetzt in Friedrichshafen da am Bodensee sitzen und in einem Büro sitzen, sondern die haben gesagt, die haben sonst wie viele Entwicklungszentren weltweit. Die haben in China welche, in den USA, überall halt bei den Herstellern und arbeiten halt alle vernetzt zusammen. Und ich glaube, man kann sich davon lösen, dass da... Es ist ja auch, weißt du, so Entwicklungen, die durften zum Beispiel einen großen deutschen Hersteller nicht nennen, der ein Aktivfahrwerk verbaut hat. So viele gibt es ja nicht, ne? Kann man mal googeln, wer hat ein Aktivfahrwerk. Und das ist auch in Kombination mit ZF. Also der Hersteller hat ja nicht mehr die Entwicklung nur bei sich, sondern ganz viel läuft ja zusammen mit den Zulieferern. Und das natürlich auch auf einem globalen Aspekt. Und ich glaube, da ist schon viel Potenzial.
Okay, Jonas, yes. Wir erwarten Besuch, die Tarek, müssen schon gleich da sein. Deswegen, mein Lieber,
vielen Dank fürs schön Zuhören war's.
Auf jeden
Zuschauen.
Fall, schön war's mit euch. Genau, fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Weiterempfehlen. Sagen, das ist doch mal an dieser genau, Stelle ein
wer
Aufruf.
Wer bis jetzt dran geblieben ist, der teilt doch einfach mal das Video oder die Podcast-Episode mit irgendjemandem, dem er das gerne auch mal hier kundtun will. Und wir müssen uns bedanken.
Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen, gerne bedanken, mal teilen.
Werbung. Und noch bedanken, der Link zu dem Artikel mit den 38% und man sollte das E-Auto doch mal spritzig fahren, der kam von Stefan. Wo ich letztens im Podcast war, Stefan Klein, nur kurz als Dankeschön, weil, also, wir sind auch immer dankbar, wir kriegen auch ganz viele Mails und Instagram-Nachrichten und so, wo auch immer mal Tipps drin sind, und viele Sachen fließen dann auch im Podcast ein, ohne dass wir jetzt explizit dann nochmal wen nennen, wollte ich nur kurz sagen.
Und wie jede Woche nochmal ein Aufruf an alle, die bis jetzt noch dran geblieben sind, wie du eben, warum? Denn diejenigen, die bis jetzt noch dran bleiben, das sind die treuesten, ist auf YouTube
Silvan,
genauso
Silvan
mit unseren
und,
Videos.
Und Andi, und wir wissen genau, dass ihr darunter seid.
Ah, okay. Ach, Andi, mein Lieber. Viele Grüße. An Silvan natürlich auch und an Zerlinda auch. Aber was ich sagen wollte, habt ihr eventuell Ideen für uns über Themen? Zum Beispiel denke ich, dass wir auch in Zukunft mal ein paar Gebrauchtwagen-Tipps hier gerne mal machen könnten, ne, als Empfehlung der Woche. Zum Beispiel mit allen Vor- und Nachteilen, mit Preisvorstellungen und so weiter. Das würde bestimmt viele interessieren. Das wäre ja so meine Idee. Lass uns nicht, dass wir immer nur über neue Autos
lass uns
reden.
Mal wieder, also gern, auch wenn Leute Preis-Ranges haben, wo sie sagen, hey, in dem Bereich würde ich mir gerne ein Gebrauchtauto. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, egal wo ihr gerade den Podcast schaut und hört.
Genau.
Und genau.
Dann picken wir uns ein Auto raus und nehmen ihn auseinander mit Jonas.
Tarek, geh du zu deinem Besuch. Es war schön, dich zu sehen und zu hören.
Okay.
Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.
Ciao.